Heute ist auch ein besonderer Sonntag. Das werden wir jetzt gleich erleben, weil wir tatsächlich, wo es uns ein Anliegen ist, dass Menschen Gott hier begegnen in der Kirche, das ist klar, aber auch die ersten Schritte im Glauben tun. Und dafür muss man manchmal auch einfach ein bisschen Input, ein bisschen Wissen mal mit auf den Weg bekommen. Und bei uns ist es unter anderem in der Form vom Alpha-Kurs. Darum wird sich heute so die Predigt im Schwerpunkt ein bisschen drehen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich dem Team genug Zeit gegeben habe, um zu schauen, ob jetzt soweit alles funktionieren wird. Ich würde sagen, hören wir mal drauf zu, was Alpha-Kurs, was Alex für uns heute so vorbereitet hat.
Ja, wunderbar. Einen herzlichen Willkommen heute Morgen zu diesem Alpha-Meeting. Das ist toll, dass ihr alle da seid. Ihr habt euch Zeit genommen, um euch die wichtigsten Fragen, um euch damit zu beschäftigen. Das ist super, dass ich euch hier sehe. Alpha, ja, was ist Alpha? Alpha ist ein weltweit stattfindender Kurs, der 12 Abende lang geht. Und wir haben hier das Online-Format. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ja, was steckt denn da dahinter? Ah, da kommt noch der Tobi dazu. Hallo Tobi. Super. Ja, also 12 Abende. Kein Bild von mir? So, jetzt habt ihr auch ein Bild von mir. Eieiei. Ja, es ist original Alpha. Da geht nicht immer alles perfekt. Okay, also 12 Abende habt ihr euch Zeit genommen, um euch mit den wichtigen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Und da fragt ihr euch bestimmt, hey, was ist Alpha eigentlich? Es kam vor circa 40 Jahren jemand auf die Idee zu sagen, Moment, ach, wie kann ich meine Freunde irgendwie einladen, so dass sie mit Glauben irgendwie in Kontakt kommen? Gottesdienst ist schwierig, Sprache dort ist schwierig. Da kriegt man hier mal ein Häppchen und da mal ein Häppchen von was. Aber da ist keine Systematik dahinter. Und dieser Nicky Gamble hat sich 1977 in England dazu entschlossen, einen extra Kurs zu starten. Der Alpha-Kurs. Und er hat Freunde eingeladen, Verwandte eingeladen, Arbeitskollegen eingeladen zu sich ins Wohnzimmer und hat dort eben systematisch Glaubensinhalte mit ihnen bearbeitet. Und daraus ist eben eine Bewegung gewachsen, wo schon über 24 Millionen Menschen dran teilgenommen haben. Und Alpha gibt es weltweit in allen Kirchen, in allen Denominationen. Und ihr habt euch jetzt hier entschlossen, die nächsten 12 Abende gemeinsam mit meinem Team hier euch den wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Und ihr merkt schon, unsere Welt ist kompliziert geworden. An allen Ecken und Enden haben wir Krisen und Schwierigkeiten und ja, Corona und was alles so ist und war, Finanzkrisen, Kriege. Und da ist doch irgendwo die Schwierigkeit, hey, wie ordne ich das bei mir irgendwie ein? Wie komme ich damit klar? Wie verarbeite ich das? Und auch da hat Alpha einige Antworten für euch. Wir gehen jetzt heute mal gemeinsam so einen Alpha-Abend durch und werden uns gleich den ersten Input-Film gemeinsam anschauen. Ja, also das heißt, jeder von euch macht jetzt einmal das Video aus. Und gleich, wenn wir den Film starten, schalten wir uns auch stumm, sodass wir nicht von anderen abgelenkt werden. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem folgenden Film.
Geschafft! Er ist wohl die bekannteste Person der Geschichte. Mehr als 2 Milliarden Menschen sagen von sich, dass sie ihm nachfolgen. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. Er wird in der Kunst und Literatur häufiger als jede andere Person dargestellt. Das Time Magazine bezeichnet ihn als die einflussreichste Person, die je gelebt hat. Doch wer ist Jesus?
Wer ist Jesus?
Ich glaube,
er war ein Mensch.
Er ist Gottes Sohn.
Ich glaube nicht, dass Jesus wirklich existiert hat.
Der Sohn Gottes. Wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde ich sagen Gott.
Er spielt Fußball für Chelsea.
Wenn man die Bibel liest, das würde ich nicht alles glauben.
Alles. Er kann irgendein, aber für mich ist er alles.
Wer ist Jesus? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich bin nicht religiös oder so. Ich glaube, er ist sowas wie ein Retter oder so.
Ich glaube, dass Jesus wahrscheinlich ein cooler Typ war, der vor langer Zeit gelebt hat und den Menschen echt weitergeholfen hat. Das hat sich dann wie eine Lawine ausgebreitet.
Ich war lange Zeit kein Christ. Ich stamme aus einer Anwaltsfamilie. Mein Vater war Anwalt. Meine Mutter war Anwältin, meine Schwester ist Anwältin. Mein Sohn und meine Tochter haben beide die Anwaltszulassung. Beide Großväter auf beiden Seiten waren Anwälte. Mein Onkel war Anwalt. Hätten wir eine Katze, sie wäre bestimmt Anwältin. Mein Vater war Jude, ein weltlicher Jude. Er entkam dem Holocaust. Viele aus seiner Familie waren da ums Leben gekommen. Meine Mutter ging nicht zur Kirche. Mein Vater bezeichnete sich als Agnostiker. Und ich hatte beschlossen, ich kann nur Atheist sein, schon als Teenager. Und zwar ein recht streitlustiger Atheist. Nicht, dass ich aktiv versucht hätte, Menschen zu bekehren, aber wenn ein Christ versuchte, mich zu gewinnen, dann hatte ich viele Gegenargumente. Und ich wusste nicht, ob man Christen trauen kann. Nach dem Schulabschluss hatte ich einige kennengelernt und sie lächelten immer zu. Das war mir wirklich suspekt. In meinem ersten Studienjahr hatte ich ein Zimmer neben meinem guten Freund Nicky Lee. Ich habe ihn vor diesen Christen gewarnt und gesagt, was du auch tust, lass sie auf gar keinen Fall in dein Zimmer. Aber es war schon zu spät. Er hatte welche kennengelernt. Er und seine Freundin Sila, mit der er inzwischen verheiratet ist, kamen eines Tages zu mir und erzählten mir, dass sie Christen geworden waren. Ich war entsetzt. Sie waren doch beide so nett. Ich überlegte, wie kann ich ihnen helfen? Ich wusste eigentlich nichts über das Christentum und beschloss, mich zu informieren. Ich trieb eine alte Bibel auf und fing noch am selben Abend an, sie zu lesen. Ich fing mit dem Neuen Testament an. Ich las das Matthäusevangelium, Markus, Lukas und um 3 Uhr früh, als ich die Hälfte des Johannesevangeliums geschafft hatte, schlief ich ein. Am nächsten Tag las ich weiter, den ganzen Tag, den ganzen nächsten Tag und den übernächsten. Ich war Student, ich hatte ja nichts zu tun. Als ich das Neue Testament zu Ende gelesen hatte, war ich überzeugt. Es ist wahr. Nur der Schöpfer kann offenbaren, wer diese Welt gemacht hat und warum er sie gemacht hat. Und der Anspruch des christlichen Glaubens ist, dass er genau das getan hat. Der Schöpfer hat sich offenbart. Er hat sich offenbart in der Person von Jesus. Dieser Beweis ist nicht naturwissenschaftlicher Art. Es gibt noch andere Beweisarten. Dies ist ein historischer Beweis. Auf diese Beweisart verließ ich mich als Anwalt. Wir hatten historische Indizien für die Geschworenen. Meist Vorfälle aus der Vergangenheit, sie waren nicht da. Jedes Mal, wenn Geschworene ein Urteil fällen, ist das ein Glaubensschritt, basierend auf Indizien. Ich selbst wäre niemals Christ, wenn ich nicht glauben könnte, dass es Indizien gibt. Ich könnte nicht einfach blindlings glauben. Für mich ist Glaube an Jesus ein Schritt des Glaubens aufgrund solider historischer Indizien. Warum mit Jesus anfangen, überlegst du vielleicht. Ich hatte nicht mal an Gott geglaubt. Zum Glauben an Gott kam ich erst durch Jesus. Denn die Auferstehung von Jesus legt den Schluss nahe, dass diese Welt einen Schöpfer hat. Und diesen Schöpfer kann man sehen wie durch ein Objektiv, durch Jesus.
Jesus von Nazareth soll vor 2000 Jahren durch diese Straßen gegangen sein. Aber gibt es Belege für seine Existenz?
Es gibt sogar sehr viele Belege. Kein ernstzunehmender Historiker zweifelt an der Existenz von Jesus. Die römischen Historiker Tacitus und Sueton erwähnten Jesus. Und der jüdische Historiker Flavius Josephus, er beschrieb ihn als Jesus, ein Wundertäter. Und dann schildert er seine Kreuzigung und angebliche Auferstehung.
Es gibt also auch außerhalb des Neuen Testaments Hinweise auf Jesus. Die meisten Hinweise haben wir allerdings im Neuen Testament. Doch manche Menschen fragen, das Neue Testament wurde vor so langer Zeit verfasst. Woher wissen wir, dass der Text seitdem nicht verändert worden ist? Nun, die Antwort ist, wir wissen es, denn genau damit beschäftigt sich die Textkritik.
Die Textkritik untersucht die Anzahl der frühen Handschriften, die uns heute erhalten sind, und beleuchtet dann die Zeitspanne zwischen dem Original und der frühesten Abschrift, die wir haben. Grundsätzlich gilt, je mehr Manuskripte uns vorliegen und je älter sie sind, desto weniger Zweifel besteht am Original. Vergleichen wir einmal die Bibel mit anderen antiken Texten, die häufig an Schulen und Universitäten gelesen werden. Nehmen wir die griechischen Historiker Herodot und Thukydides. Beide schrieben im 5. Jahrhundert vor Christus. Aber die frühesten Handschriften werden auf 900 nach Christus datiert, das heißt erst 1300 Jahre später. Außerdem liegen uns davon lediglich 8 Manuskripte vor. Oder den römischen Historiker Tacitus. Eine Zeitspanne von 1000 Jahren liegt zwischen der Originalschrift und der ältesten Fassung, die uns vorliegt. Von ihr gibt es nur 20 Exemplare. Oder ein anderer Klassiker, Caesars Gallischer Krieg. 950 Jahre liegen zwischen der Entstehung des Originals und dem ersten uns bekannten Manuskript. Insgesamt existieren davon nur 9 oder 10 Handschriften. Gleiches gilt für Livius' berühmte römische Geschichte. 900 Jahre liegen zwischen der Entstehung des Buches und unserem ersten Manuskript. Es existieren lediglich 20 Exemplare. Beim Neuen Testament sieht es ganz anders aus. Das Neue Testament wurde zwischen 40 und 100 nach Christus geschrieben. Die frühesten Fragmente gehen bis in das Jahr 130 nach Christus zurück. Und aus dem Jahr 350 nach Christus liegen uns bereits vollständige Handschriften vor. Und wir haben mehr als 5300 griechische Manuskripte, dazu 10.000 lateinische Übersetzungen und 9.300 weitere. Genauigkeit, Authentizität und Vollständigkeit der uns bis heute überlieferten Schriften des Neuen Testaments können somit kaum in Frage gestellt werden. An der Bibel fällt besonders die zeitliche Nähe auf zwischen den geschilderten Ereignissen und den ersten uns vorliegenden Handschriften. In vielerlei Hinsicht sind Bibelwissenschaftler in der sehr glücklichen Lage, diese Dinge überprüfen zu können. Dabei stellen sie fest, dass diese Schriften viel zuverlässiger sind als andere antike Texte. Als Wissenschaftler bin ich sehr froh, sagen zu können, dass ich dem vertraue. Ich nehme es sehr, sehr ernst. Ich verlasse mich darauf.
Professor F.J.A. Hort, einer der bedeutendsten Textkritiker, kam zu dem Schluss, was Vielfalt und Vollständigkeit der Indizien angeht, nimmt der Text des Neuen Testaments eine absolut unangefochtene Stellung unter den antiken Prosaschriften ein. Und kein profaner Historiker würde dieser Schlussfolgerung widersprechen.
Die Existenz Jesu ist demnach durch Hinweise innerhalb und außerhalb des Neuen Testaments belegt. Aber wer war er? Nun, wir wissen, dass er ganz Mensch war. Er hatte einen menschlichen Körper. Er aß, er trank, er schwitzte, er wurde müde und er litt Schmerzen. Und er kannte menschliche Gefühle, Liebe, Freude, Traurigkeit. Und er machte menschliche Erfahrungen. Er hatte eine ganz normale Familie, musste lernen, hatte einen Job, kannte Versuchung. Und er erlebte Verluste, Leiden und Folter, ja sogar den Tod.
Viele sind der Ansicht, ja, er war ein Mensch, aber eben nur ein Mensch. Vielleicht war er sogar ein großer religiöser Lehrer, aber weiter nichts. Andere behaupten dagegen, er war viel mehr als das.
Bono, der Leadsänger von U2, sagte, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, er war ein großer Denker oder Philosoph, denn er zog ja durch die Lande und behauptete, er sei der Messias. Dafür wurde er gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt, weil er sagte, er sei der Sohn Gottes. Also ich denke, entweder war er der Sohn Gottes oder er war verrückt. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es ein Verrückter war, der seit fast 2000 Jahren das Leben von Millionen von Menschen rund um den Globus verändert und inspiriert haben soll. Das glaube ich nicht. Und dann sagte er, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes war.
Was spricht dafür, dass Jesus mehr war als einfach ein religiöser Lehrer? Hier muss man zweierlei bedenken. Erstens, Was dachte Jesus denn über sich selbst? Denn wenn Jesus sich nicht für Gott hielt, müssen wir nicht weiter reden. Wenn er sich für Gott hielt, dann müssen wir zweitens fragen, hatte er recht? Nun, was hat Jesus über sich selbst gesagt? Was bei ihm auffällt, ist die Tatsache, dass er selbst im Zentrum seiner Lehre steht. Die meisten religiösen Lehrer weisen weg von sich, sagen, schau nicht auf mich, schau auf Gott. Jesus, die Bescheidenheit in Person, weist die Menschen auf Gott hin und zeigt so auf sich selbst. Er sagt, schau auf mich, komm zu mir. Wir sprachen über diese Suche nach Sinn und Zweck im Leben, tief innen, wie ein geistlicher Hunger, der nie so richtig gestillt wird. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der diesen geistlichen Hunger stillen kann. Sucht ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Jesus sagt, wenn der Sohn, das heißt er selbst, dich frei macht, bist du wirklich frei. Dann gibt es all das, was wir mit uns rumschleppen. Sorgen, Angst, Schuld, Furcht. Jesus sagte, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er sagte, wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf. Wer mich empfängt, empfängt Gott. Wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen.
Vergebung ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Jesus ging zu den Menschen und sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Also wenn jemand dir Unrecht tut, dann kannst du ihm vergeben, aber du kannst nicht pauschal jedem die Sünde vergeben. Als Jesus das sagte, da riefen die Anwälte, nur Gott allein kann Sünde vergeben. Aber Jesus behauptete, das tun zu können. Mehr noch, Jesus sagte, ich gebe mein Leben, damit den Menschen vergeben werden kann.
Von einer der kühnsten Behauptungen Jesu wird im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 30 berichtet. Hier sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. So eine Behauptung sahen die Gesetzeshüter damals als Gotteslästerung an. Es kam dem Anspruch gleich, Gott zu sein. Darauf stand die Todesstrafe durch Steinigung. Die Menschen hoben Steine auf, um ihn zu steinigen. Doch Jesus fragte sie, habe ich euch nicht viele große Wunder des Vaters gezeigt? Für welches davon steinigt ihr mich? Wir steinigen dich für keines dieser Wunder. Wegen Gotteslästerung steinigen wir dich, weil du, ein einfacher Mensch, behauptest, Gott zu sein.
In diesen Begebenheiten wird der Anspruch sehr deutlich, den Jesus damit erhebt. Ein erstaunlicher Anspruch. Einen Anspruch wie diesen muss man prüfen. Genau betrachtet gibt es nur drei Möglichkeiten. Es war nicht wahr. Und Jesus wusste sehr wohl, dass es nicht wahr war. Das heißt, er war ein Betrüger. Oder es war nicht wahr und er begriff es nicht. Er hielt sich tatsächlich für Gottes Sohn. Das bedeutet, er war verblendet. Man würde sagen, er war geisteskrank. Aber logisch gesehen gibt es nur eine weitere Möglichkeit. Und zwar das, es stimmt, er sagte die Wahrheit. C.S. Lewis, Cambridge-Professor, bekannt als Autor der Chroniken von Narnia, drückte es so aus. Wer schlicht Mensch ist und so etwas behauptet, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt, und zwar mit Absicht. Was sollen wir nun von diesem Jesus halten? Für mich steht außer Frage, dass Jesus wirklich behauptet hat, ein Mensch zu sein, dessen Identität Gott war. Angesichts der Beweiskraft seiner Lehre, seines Lebens, seines Charakters, der erfüllten Prophetien, seiner Auferstehung, zu sagen, er war geisteskrank oder ein Betrüger, erscheint mir absurd. Unlogisch, ja sogar unglaubwürdig. Andererseits aber belegen diese Fakten absolut zuverlässig, dass das, was Jesus selbst über sich sagte, wahr ist. Als ich die Indizien anschaute und das Neue Testament las, kam ich zu dem Schluss, es ist wahr. Ich wollte mich nicht bekehren, weil ich dachte, in dem Moment, wo ich Christ werde, ist mit dem Spaß im Leben vorbei und zwar für immer, also schob ich es von mir her. Ich dachte, auf dem Sterbebett kann ich immer noch Christ werden. Aber dann wurde mir klar, das wäre intellektuell unredlich. Und so wirklich widerstrebend sagte ich dann, okay, Ja. Und in dem Moment, ich kann mich an diesen Moment erinnern, so deutlich und klar, rutschte es von hier, von meinem Kopf, der wusste, dass es wahr ist, nach hier in mein Herz. Und ich erlebte eine Beziehung mit Jesus. Und ich fand das, wonach ich unterbewusst wahrscheinlich schon so lange gesucht hatte, mein Leben lang. Etwas, das meinem Leben Bedeutung und eine Bestimmung verlieh. Und ich hätte nie gedacht, gerade hier diese Antworten zu finden. Aber in diesem Moment, da verstand ich, was Jesus sagte, ist wahr. Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken. Ein Leben in ganzer Fülle. Es ist tatsächlich wahr, dass Gott sich sichtbar macht in Jesus. Jesus ist wirklich der, der er behauptete zu sein. Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Es gibt Hoffnung über dieses Leben hinaus. Es gibt Hoffnung für dieses Leben. Hier und heute, in diesem Leben, durch eine Begegnung mit Jesus, finden wir Leben. Ein Leben in ganzer Fülle.
Ja. Wir haben gedacht, wir nehmen euch mal mit in so einen Alpha-Abend und reden nicht nur so drüber und probieren euch das so ein bisschen erklären, sondern wir machen mal so, als ob. Ja, und haben dann jetzt den Film ein bisschen gekürzt. Normalerweise geht der circa 25 Minuten und haben gedacht, komm, wir ziehen mal echt so ein Ding heute mal durch. Das haben wir noch nie gemacht und so hoffe ich, dass ihr so ein bisschen einen Einblick bekommen habt in das, was Alpha Online so wirklich ist. Es ist immer schön, wenn ihr Leute einladet oder vielleicht auch selbst heute da seid und merkt, Mensch, Alpha wäre was für mich, wenn ihr wisst, worüber ihr redet und wofür ihr einladet. Ja, und normalerweise würden wir jetzt gemeinsam uns in kleinen Gruppen diesem Thema widmen. Das heißt, da kommt dann die Fragerunde, da werden nochmal Verständnisgeschichten geklärt, da wird nochmal irgendwie, hey, das sehe ich aber anders. Jetzt kommt normalerweise der Austausch, die Diskussion, die geht auch nochmal so 25 Minuten, 30 Minuten. Ja, und so ist normalerweise so ein Alpha-Abend aufgebaut. Ja, erst Zoom, wir treffen uns alle zusammen, kurzes Hallo, schön, dass ihr da seid. So, und dann guckt jeder für sich den Film an und hinterher in seiner Gruppe gibt es dann die Nachbesprechung. Man macht sich Notizen, man hat die ein oder andere Frage noch. So, ja, wir haben heute noch ein paar kleinere Programmpunkte. Der Mike wird uns gleich noch eine Persönlichkeit vorstellen. Aber habt ihr Olympia ein bisschen verfolgt, die Tage? Ja, einige nicken. Und ihr habt bestimmt auch diese skandalöse Eröffnungsfeier mit diesem echt blasphemischen Abendmahl gesehen oder vielleicht auch später nochmal. Und ich fand es wirklich unterirdisch, was man sich da erlaubt hat. Aber was absolut genial war, wenn ihr bei Olympia verfolgt habe, wie viele gläubige Leute Statements gesetzt hat. Ja, Social Media war voll. Wenn ich in Insta drin war, egal, Facebook kamen, bam, 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 bam. Da haben Leute Lobpreis gemacht zusammen, die nachher Goldmedaillen abgeräumt haben, wo du nie geglaubt hättest, ach, der ist auch gläubig. Ja, da waren Statements von wegen irgendwelche Zettel in die Kamera, Johannes 3, Vers 16 oder God is the victor und so weiter. Also unglaublich viele Glaubensstatements hat das provoziert, dass die Christen gesagt haben, nee, Leute, das ist nicht Olympia, wir müssen da was machen. Und einer dieser gläubigen Leute, der Mike wird ihn uns gleich vorstellen, der hat auch eine besondere Geschichte erlebt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und da wollen wir uns ein bisschen genauer mit beschäftigen.
Hey, danke, Alex. Ja, ich möchte euch vorstellen, der Adam Peaty. Wer kennt ihn? Hände? Niemand? Wow. Okay, Also hier ist Adam Peaty. Also seine Geschichte ist folgendes. Der Adam ist ein britischer Brustschwimmer. Bis 22 hat er 3 olympische, 8 Weltmeisterschaft, 15 Europameisterschaft, Goldmedaillen hielt er das. Und dann brach er zusammen. Für ihn war Gold Erfolg und alles andere Misserfolg. Also Silber könnte er nicht sehen. Und er ist in Alkohol und große Depression gegangen. Und dann in ein Trainingscamp in Australien hat er Kyle Chalmers mitgesprochen. Und der hat ihm gesagt, du sollst wirklich mit der Olympiageistlichen Ashley Null sprechen. Und Null hat ihm über Jesus gesprochen und hat ihm eingeladen, mit ihm in der örtlichen Kirche von Adam. Und dann ist Gott eingestiegen. Die Predigt war über die olympische Fackel, der in 2012 vorbei an diesen Kirche war. Und dann sprach der Prediger über Sportlern. Und in diesem Moment hat Adam Frieden, Ruhe, Erdung und Perspektive bekommen. Jetzt ist er total zu Hause in der Kirche und er trägt auf seinem Bauch seinen Glauben an Jesus mit diesem Kreuz und unter dem Kreuz sagt es into the light, ins Licht. Also irgendwie ist er ein Werbeplakat und an diese Olympischen Spielen waren Millionen von ihm inspiriert. Millionen fragten sich, wer war Jesus? Und irgendwie ist das, weil er so großartig glaubt. Und ironisch hat er Silber nur bekommen. Und er war ganz glücklich. Und das ist die Veränderung in diesem Mann. Was ist mein Punkt? Es ist nicht, dass wir uns alles tätowieren lassen sollen. Aber mein Punkt ist, dass es fängt immer an mit einer Einladung. Und wir bei Alpha sind hier für euch. Wenn ihr Lieben haben, Freunde, Mann, Frau, Familienmitglieder haben und die müssen Jesus kennenlernen. Darum sind wir hier. Und darum ist der Flyer auf dem Sitzplatz. Und wir hoffen, dass wenn er lädt ein, wir können etwas mit Gott tun, um dass ihre Lieben viele Leute danach inspirieren können. Vielen Dank.
Mike, wir hätten ein bisschen Platz bei uns für so ein Tattoo, hä? Wäre ein bisschen Raum noch. Ja? Salvo, oder? So ein Tattoo? Da oben, naja, gut, okay, kann jeder. Ja, schön. Jetzt meinst du vielleicht, ja, aber das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Nee, ist es nicht. Ja, sondern du darfst ein kleines Puzzlestück sein im Glaubensleben von irgendeinem Nachbarn, einem Freund. Von irgendjemand mag Gott dich gebrauchen, der du hier heute Morgen sitzt und du musst da keine Riesengeschichte draus machen, sondern oftmals genügt es einfach, eine Einladung weiterzugeben, mal eine Frage zu beantworten, mal gemeinsam essen zu gehen. Und Gott macht dann schon seinen Teil damit. Es ist nicht so, dass wir dann irgendwie die ganze Welt erklären müssen und Antworten haben müssen auf alle Fragen und das, die Bibel auswendig und so weiter. Schön, wenn du das kannst, aber so ist es nicht, sondern du bist ein Puzzlestück im Leben von irgendjemandem und Gott möchte dich gebrauchen, dass dein Puzzlestück, das, was du hast, was du kannst, was du bist, irgendwo reinpasst in ein Glaubensleben von irgendjemand, der da draußen rumrennt. Und da rennen genug Leute rum, die nicht wissen, hey, dass Gott sie liebt, dass Gott einen Plan mit ihnen hat, dass Gott sie rausholen möchte aus ihrem alten Leben, dass Gott was vorhat mit ihnen. Und da würde ich dich einladen, die nächsten 3 Wochen, bis wir am 23. September mit dem Alpha-Kurs starten, nimm dir doch so einen Flyer mit, häng ihn an deinen Kühlschrank, bete jeden Morgen darüber und sag, Herr, für wen ist denn dieser Flyer, dieses Puzzlestück? Ja, wo darf ich mich da einbringen? Wo kann ich irgendwie einen Unterschied machen? Wie so viele dieser gläubigen Sportler, die wir bei Olympia gesehen haben, ja, die auch einen Unterschied gemacht haben. Es gab Gottesdienste in Olympia, große Felder, wo Lobpreis gemacht wurde. Alter, fantastisch, wer es ein bisschen mitverfolgt hat. Und du darfst in den nächsten Wochen dich damit reinnehmen. Nimm dir einen Flyer mit und bete drüber, frag Gott, hast du nicht irgendjemand vorbereitet, den ich zu Alpha einladen kann, in die Church einladen kann, in die Connect einladen kann. Ja, und dann lass dich einfach von Gott gebrauchen. Und da möchte ich beten und dann steigen wir nochmal kräftig ein in Lobpreis. Wir haben noch ein bisschen Zeit und nachher kommen die Kids alle noch hier rein. Die werden heute fett gesegnet für einen neuen Schulbeginn. Und ja, seid ihr damit dabei? Also einer ist mit dabei, gut, super. Vater, ich danke dir jetzt, dass ja, du uns einsetzen möchtest in den nächsten Wochen und Monaten. Herr, hast du einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Herr, du hast einen Plan mit Alpha. Menschen sollen dich kennenlernen, sollen ihre Fragen loswerden. Herr, sie wollen Heimat finden bei dir, Rettung, Erlösung, Herr. Und wir beten, dass du uns jeden Einzelnen dazu gebrauchst, Herr. Herr, dass du uns Menschen vor die Füße, Herr, und dass wir einfach sehen, wo du uns einsetzen möchtest in den nächsten Wochen, Herr. Heiliger Geist, komm du und nimm du uns damit rein in diesen wunderbaren, großen Plan Gottes der Rettung der Menschen. Und danke, dass du einfach uns da gebrauchst jetzt in den nächsten Wochen, Jesus. Amen.